Predigtthema heute Morgen finden wir nach der Weihnachtsgeschichte, nämlich im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, 25 bis 35. Das Thema Freude für die Hoffnungsvollen und Hoffnungslosen. Sicher kennt jeder von euch Warten, zum Beispiel auf Weihnachten, auf die Geschenke. Oder vielleicht zu Hause auf das Essen, bis man endlich anfangen darf. In der Schule wartet man auf den Pausengang. Zumindest mir ging es manchmal so. Oder die Teenager, die warten auf Freitag Mitternacht, dann kommen die neuen Songs auf Spotify heraus. Genau, das darf man ja nicht verpassen. Oder vielleicht wartet jemand auf das Rendezvous mit seiner Geliebten. Oder auf den Besuch der Tochter oder des Sohnes. Vielleicht habt ihr auf den Beginn der Predigt gewartet oder auf das Ende. Auf der Post musste ich auch schon lange warten. So eine große Schlange und dann kreisen die Gedanken. Und da gilt es, aufmerksam zu sein und immer die elektronische Tafel im Blick zu halten, dass man dann ja nicht verpasst, wenn man an der Reihe ist. Die Geschichte heute, da geht es um einen Mann, um Simeon, der auch warten musste. Sein ganzes Leben lang. Vielleicht war er schon alt, so haben wir es vielleicht schon gehört. Aber Lukas sagt nichts über sein Alter. Hanna, die Prophetin, da sagt er ihr Alter, das war eine Frau. Das Alter der Mann, das sagt er nicht. Vielleicht war er ein Mann mittleren Alters. Jedenfalls wartete er. Es war ein hoffnungsvolles Warten. Und ich lese euch diesen ersten Teil des Textes von Vers 25. Wir können auch zusammenlesen. Und da war in Jerusalem einer mit Namen Simeon. Und dieser Mann war gerecht und gottesfürchtig. Er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er werde den Tod nicht schauen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Nun kam er, geführt vom Heiligen Geist, in den Tempel. Ja, worauf wartete Simeon? Er wartete auf die Erfüllung von prophetischen Verheißungen. Er wartete auf Gottes Eingreifen für Israel. Er wartete auf den Messias. Man könnte sagen, den Superheld, den Gesalbten des Herrn. Wie fest warten wir auf eine Begegnung mit Jesus? Das Warten hielt Simeon frisch. Es ist ein hoffnungsvolles Warten. Simeon richtete nämlich sein Leben nach Gottes Willen aus und vertraute ganz auf ihn. Ich kann mir gut vorstellen, dass Simeon häufig den Tempel besuchte. Und da hat er dann jeweils gebetet und hat im Gebet Gott an seine Zusagen erinnert. Ähnlich wie wir das von Mia schon gehört haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er gebetet hat, und zwar kannte er sehr wahrscheinlich das Alte Testament, das musste er als Junge auswendig lernen, große Teile. Und ich kann mir vorstellen, dass er nach Texten von Jesaja gebetet hat. Zum Beispiel Jesaja 42, wo es heißt, der Herr spricht, seht, hier ist mein Diener. Das ist eine Aussage über den Messias. Zu dem ich stehe, ihn habe ich erwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht hinaus. Er ruft nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten warten auf seine Weisung. Und dann lesen wir noch weiter in Jesaja 46, Vers 13, wo es dann heißt: Doch ich bin euch nah, ich will euch retten, und zwar jetzt. Meine Hilfe lässt nicht länger auf sich warten. Ich will Jerusalem Heil und Frieden schenken und in Israel meine Herrlichkeit zeigen. Wunderbare Zusagen. Doch Simeons Gebetsanliegen kollidierten mit den Realitäten des Lebens. Das ist, was er sich wünschte, also er hat Gott an seine Verheißungen erinnert. Und jetzt blickt er in seine Welt hinaus und was hört er? Die Römer haben wieder Menschen umgebracht, zu Unrecht. Kein Messias in Sicht. Vielleicht geht es uns manchmal auch so. Gott hat uns eine Zusage gemacht, aber irgendwie schauen wir in die Welt und wir sehen diese Spannung. Doch Simeon griff nach dem rettenden Strohhalm. Es heißt nämlich, dass der Heilige Geist auf Simeon ruhte. Das war nicht erst nach Pfingsten der Fall. Und Simeon war weder ein König, noch ein Priester, noch ein Prophet. Ein gewöhnlicher Mann. Aber die Bibel sagt uns, irgendwie war er mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und auch uns gilt diese Zusage. Aus Epheser 1, Vers 13 lese ich, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott auch euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt Gottes Eigentum seid. Irgendwie war Simeon doch auch außergewöhnlich, denn der Heilige Geist gab ihm eine persönliche Zusage. Er ließ ihn wissen, dass er vor seinem Tod noch den Messias mit eigenen Augen sehen werde. Ja, der Heilige Geist hilft auch uns, die Zusagen, die wir in seinem Wort finden, auf unser persönliches Leben anzuwenden und mit ihnen im Alltag zu rechnen. Und schließlich führt der Heilige Geist Simeon in den Tempel. Manche Übersetzungen sagen, der Geist drängte ihn oder leitete ihn. Ich weiß auch nicht, wie wir uns das vorstellen müssen, aber wir sagen ja manchmal, wir haben den Eindruck. Und sehr wahrscheinlich hatte Simeon den Eindruck, irgendwie muss ich heute in den Tempel gehen. Der Heilige Geist, das finde ich spannend, sorgt für ein Zusammentreffen mit Jesus. Das ist auch heute noch so. Der Heilige Geist möchte uns die Herrlichkeit von Jesus offenbaren. Und es ist der Heilige Geist, der auch für einen Freudenmoment sorgt. Als Simeon nämlich das Jesuskind in seine Arme nahm, kann ich mir gut vorstellen, erfüllte ihn große Freude. Und er pries Gott mit ein paar ganz berühmten Zeilen. Das Lied, das wir jetzt dann gleich miteinander lesen, das ist unter dem Namen Nunc Dimittis bekannt. Das ist die lateinische Übersetzung der ersten drei Worte, wie dieser Song beginnt. Nun lässt du. Mendelssohn, Rachmaninoff, Arvo Pärt, um nur einige zu nennen, die haben diesen Lobpreis vertont. Und das hat Simeon gesungen. Nun lässt du deinen Diener gehen, Herr, in Frieden, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Es gibt so ein kleines Büchlein, Das heißt 100 Dinge, die ein Mann einmal im Leben getan haben sollte. Zum Beispiel lesen wir da: Lass dir einen Bart wachsen, besteige einen Berg, braue dein eigenes Bier, sag dem Chef deine Meinung. Und das sind alles tolle Sachen. Aber ich denke, es gibt nichts und es gab nichts für Simeon, das die Begegnung mit Jesus noch überbieten kann. Simeon sagt es selbst. Er sagt, jetzt habe ich alles erlebt, was es zu erleben gibt in diesem Leben. Ich habe Jesus gesehen mit eigenen Augen. Und auch Jesus sagt selber, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Simeon erlebte diesen tiefen Frieden und große Freude. Und dieser Friede gilt nicht nur den Hoffnungsvollen, Simeon war jetzt ein hoffnungsvoller Mensch, sondern auch den Hoffnungslosen. Damit möchte ich zum Schluss ansetzen. Keine Angst, ich hoffe nicht zu überziehen. Vor kurzem nahm ich an einer Konferenz für Missionsleiter in Thailand teil. Tevita und Mia waren auch dabei. Und an einem freien Nachmittag durfte ich das Stadtheiligtum von Chiang Mai besuchen. Das liegt da auf einem Berg, das ist vom Flughafen aus fotografiert, dieser Berg. Und da gibt es eine lange Treppe und die wird so mit speziellen Geländern umsäumt, so mit Naga-Schlangen, die führen dich dann hoch. Ein Ort, zu dem alle Thai pilgern, also die machen da ihren Sonntagsausflug. Die große Mehrheit von den Thais sind Buddhisten, 93%. Und die Buddhisten, die haben Angst vor dem Karma. Das ist eine Art Schicksalsmacht, eine Art Gesetz der Tatvergeltung. Wenn ich etwas Gutes mache, dann segnet mich Gott. Wenn ich etwas unterlasse, eine Schuld auf mich lade, dann schlägt das Schicksal zu. Und auf diesem Berg liegt ein Stadtheiligtum, ein vergoldetes Bauwerk. Und jetzt, um das Karma zu beeinflussen, tun und vermeiden die Buddhisten sehr vieles. Ich habe da beobachtet, da kommen sehr viele Menschen und die spenden etwas. Die geben Blumen zum Beispiel oder Räucherstäbchen zünden sie an. Sie geben auch viel Geld für die Klöster, für diese Priester, diese Mönche, die da im Einsatz sind rund um dieses Heiligtum. Oder sie umlaufen dieses goldene Bauwerk. Es gab da so Zettelchen, auf denen stand ein Gebet. Und das muss man dann aufsagen und man muss genau im Uhrzeigersinn um dieses Bauwerk herumlaufen. Und dann habe ich auch gesehen, wie Menschen vor einer Buddha-Statue niederknien und ihn anbeten, ihn um Hilfe flehen. Aber sie können irgendwie nie ganz sicher sein, stimmt mein Karma? Ist meine Performance gut genug? Stimmt es? Und dass Jesus vom Karma befreit, dass Jesus die Mächte des Karmas bereits am Kreuz besiegt hat, das Schicksal besiegt hat, ein für allemal, und dass in Jesus Christus Gottes Ja zu uns ist, das ist doch eine lebensverändernde Botschaft. Ich sprach einen buddhistischen Mönch an und wollte mit ihm ins Gespräch kommen. Leider verstand er kein Englisch. Und ich fragte mich, wer sagt ihm die gute Botschaft von Jesus? Buddha ist ein Ehrentitel, so wie wir sagen, Jesus Christus. Christus heißt ja der Messias, also Christus ist der Titel. Und so sagen die Thais auch ihrem Gründer, der Gründer ihrer Religion, sagen sie, das ist Buddha. Und das bedeutet der Erleuchtete. Und ein Kollege, der in Thailand arbeitete, der sagte mir, Er wünscht sich, dass die Thais zu wahren Buddhisten werden. Nicht zu wahren Buddhisten, zu wahren Buddhas werden. Ich schaute ihn an und dachte, ja, was hat er jetzt gemeint? Dann sagt er, ja, Buddha heißt er, der Erleuchtete. Und ich wünsche mir, dass diese Menschen wirklich erleuchtet werden. Und er betet darum, dass Gott ihnen das Herz öffnet und dass sie von Jesus Christus erleuchtet werden. Simeons Lobpreis gibt uns diese Verheißung. Er greift Verheißungen aus dem Alten Testament aus. Und da heißt es, dass Jesus ein Licht ist, sowohl für Gottes Volk als auch für alle Völker. Er ist ein Licht, das die Völker erleuchtet. Und im Psalm 67 lesen wir von Gottes Wunsch. Er wünscht sich, dass alle Völker fröhlich werden und über Gott jubeln. Ich möchte euch diese zwei Gedanken für die Woche weitergeben. Freust du dich wie Simeon über Jesus? Ich wünsche es mir. Immer wieder. Das ist das einmalige Ereignis in unserem Leben. Und das Zweite, wie kann ich meine Mitmenschen mit dieser Freude anstecken? Und so, dass diese Freude bis an die Enden der Welt geht. Amen.